Man kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Atenu Hiu.
Ja, der Herbst ist da. In diesem Sinne, lieber Nucci, hast du schon eine Kürbiscremesuppe gelöffelt?
Hallo, schönen guten Abend einmal, aber Stand jetzt oder bis jetzt habe ich noch keine gegessen, ne?
Wie ist in Vorarlberg das Wetter? Auch so regnerisch wie in Kärnten bei mir?
Sehr regnerisch, sehr kalt. Der erste Schneeregen war heute schon da. Also alles, was man eigentlich nicht braucht.
Bist du kein Herbsttyp, gell? Du bist der Sommertyp.
Nein, ich bin nur am Strand eigentlich, wenn es nach mir geht. Sonnenbrille und Strand.
Aber den hast du in Scheffel da nicht gehabt, den Strand und die Sonnenbrille, oder?
Ja, da habe ich halt eine beißen müssen, das ist richtig. Aber dort war ich auch zum Fußballspielen dort und nicht zum Lifestyle machen. Deswegen habe ich das gut mit mir vereinbaren können eigentlich.
Nucci, ich möchte, bevor wir uns einen Gast dazu holen, unbedingt was von letzter Folge aufgreifen. Wir haben ja den großen Aufruf gestartet, warum der neue Modetrend in der österreichischen Bundesliga Einkehr gehalten hat. Dass man ein Unter-T-Shirt trägt, was nur auf einer Seite langärmelig ist. Du kannst erinnern.
Ja, genau. Haben wir da vielleicht schon die richtige Antwort gekriegt, oder?
Also das Postfach ist übergangen. Das Postfach ist übergangen. Aber ich würde mal behaupten, die wichtigste Nachricht kam sogar von Philipp Widra persönlich.
Ah, also.
Er hat sich dazu geäußert, ja.
Okay. Ja, danke einmal, dass er sich überhaupt die Zeit genommen hat und die Mühe gemacht hat, da zu antworten. Das freut uns besonders.
Absolut. Ja, und er hat mir da eine Nachricht geschrieben und die würde ich jetzt dann eins zu eins einmal vorlesen, weil die macht Sinn.
Ja, passt.
Und da sind wir vom Modetrend weg, weil es hat dann einen Nutzen für ihn.
Dann schieß los.
Also der Philipp Widra hat mir geschrieben, ich hatte einen Unfall mit 13 Jahren und mein Arm ist voller Narben und wird durch das Sleeve von der Sonne geschützt.
Okay.
Punkt aus Ende.
Kurz und bündig, macht natürlich vollkommen Sinn. In dem Sinne, tut uns leid, dass wir das als Modetrend irgendwie
abgestempelt haben.
Ja, genau, das war überhaupt nicht die Absicht. Aber ja, an das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
Wir waren eher beim Modetrend. Aber wir wissen ja nicht, was die anderen zwei Sportsfreunde.
Das stimmt, ja.
Van Hinkelk und Hoben, aber ja, gut.
Vom Widra wissen wir es auf alle Fälle.
Also vom Widra wissen wir es jetzt und die ganze Podcast-Familie weiß es jetzt auch.
Stimmt.
Nucci, unser Gast wartet schon drauf.
Ich kann es auch kaum erwarten. Heuer meine.
Wir brennen es unter den Nägeln. Wir haben heute den ersten internationalen Gast.
Stimmt. Aus unseren Nachbarn, oder?
Quasi, wir sind im Walserberg kurz aufgefahren. und da sitzt er schon.
Du und die Zelte kurz aufgeschlagen.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ein herzliches Willkommen nach München, lieber Sebastian Schulze.
Servus ihr beiden. Freut mich, euch zu sehen, euch zu hören, besser gesagt.
Ich glaube, den Basti müssen wir vorstellen, Nucci. Also,
ich glaube, das machst du besser, oder?
Das mache ich. Der Basti ist mein langjähriger Berater. Begleitet mich schon über 9 Jahre mittlerweile auf meinem Weg. Und ja, das war der Gedanke. Jetzt, die Transferzeit ist vorbei. Jetzt hat er Zeit für sowas. Und ja, ich denke, er kann uns viele Dinge erklären aus der Welt von einem Spielerberater. Und ich denke, dass das für viele, viele Zuhörer eine interessante Geschichte ist.
Ich finde auch, vor allem nachdem, dass die Transferzeit ja noch nicht so lang, also ist vor kurzem erst geschlossen worden, damit hat er sicher vielleicht die ein oder andere Geschichte noch dabei, die einem frisch im Kopf geblieben ist und ich freue mich schon, was da so abläuft bei so einer Transferzeit.
Basti, wie war die letzte Transferzeit? Ganz kurz. Wie gestresst bist du?
Stress macht man sich immer selber, ne? Also, ich glaube, jede Transferzeit ist irgendwo anstrengend. Aber sie war, würde ich sagen, trotzdem erfolgreich wieder. Aber es ist natürlich wie du schon gesagt hast, immer eine, trotzdem eine lange Zeit, verschiedene Länder, verschiedene Transferzeiten. In Deutschland ist es ja schon ein bisschen länger jetzt. Und ein paar Länder sind noch offen, aber ja, es gibt tatsächlich, aber man denkt dann immer, okay, die Berater, jetzt Transferfenster ist zu. Jetzt können sie in Urlaub fliegen und legen die Beine hoch. So ist ja ganz so ist es nicht. Also wir haben tatsächlich noch ein paar Jungs, wo wir auch aktuell noch schauen, die noch nicht unterbekommen oder gekommen sind. Deswegen ja, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Also Zeit für Urlaub ist noch nicht. Aber
kommt das werden wir gleich ansprechen, was da passiert nach so einer Transferzeit. So weit sind wir noch nicht.
Na, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, bevor ich die Beine mal ein paar Wochen hochlegen kann. Wobei.
Basti, erzähl mal ganz grundsätzlich, was sind deine Aufgaben als Spielerberater, damit wir mal die Zuhörer ein bisschen mitnehmen können?
Ja, die Frage ist, das ist eine interessante Frage. Die Frage stelle ich ganz oft bei Gesprächen, gerade mit jungen Spielern, wenn man dann mit den Eltern zusammensitzt, was denkt ihr? Und das ist ja vielleicht auch mal die Frage direkt zurück, was denkt ihr, ist die Aufgabe von dem Spielerberater? Und ich würde behaupten, ich glaube, Tino, du kennst trotzdem unseren Ansatz ein bisschen von der Agentur, du bist schon, wie du schon sagst, viele Jahre dabei, sind, glaubst du, sogar schon über 9 Jahre jetzt, ich habe auch nochmal nachgeschaut. Und ich glaube, unser Ansatz ist ein bisschen anderer, aber ich glaube, der generelle Gedanke, wenn man Spielerberater hört, ist ja meistens so ein bisschen mit einem roten Tuch bedeckt. Die Branche, nennen wir es mal so.
Ihr habt einen sehr schlechten Ruf, ne? Kann man schon so sagen.
Ja, das ist leider so, ja. Aber es gibt immer, glaube ich, wie in jeder Branche, schwarze Schafe. Und ich glaube auch da spreche ich auch für Österreich, das ist in Deutschland genauso. Wir haben echt gute Agenturen, gute Berater. Es gibt aber auch viele, die denken, okay, das ist eine Branche, wo ich schnell Geld verdienen kann und das geht alles so easy und schnell und ich nehme ein paar Euros mit und das war's dann, aber so einfach ist es nicht.
Also hätten sich die Eltern von dir dann trotzdem lieber gewünscht, dass du Arzt worden wärst?
Meine Eltern, oh Gott. Also wo ich denen gesagt habe, in welche Richtung es bei mir geht, die haben auch gesagt, boah, also erstmal konnten sie damit gar nichts anfangen. Ja, Junge, willst du nicht lieber irgendwas Normales machen, so klassisch 8 to 5, ja? Und die kamen die ersten Jahre wirklich gar nicht damit klar, ne? Also die haben es auch gar nicht richtig akzeptieren wollen. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit haben sie immer mehr gemerkt, es funktioniert, es läuft und mittlerweile ist es komplett verrückt. Mein Vater fiebert komplett mit. Also mein Vater ist dann wirklich so, dass der am Wochenende mir bei jedem Tor schreibt. Ich glaube, er denkt, ich schaue die Spiele nicht. Der schreibt mir bei jedem Tor, Tor von dem, oh, Tino, super gespielt. Bei dir zum Beispiel auch. Der schaut sich die Spiele dann an, ja. Und wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, da hat er extrem dran gezweifelt. Mittlerweile ist er komplett on fire und hat den Keller voll Trikots hängen.
Ja, man muss schon sagen, man glaubt natürlich jetzt, wenn man da nicht so drin ist in dem Geschäft, Spielerberater, Spielermanager, wie man es auch nennen will, wickelt Transfers ab und das auch hat sich. Aber so wie du gesagt hast, das ist es ja nicht. Das ist ja schon eine Rundumbetreuung. Mittlerweile wahrscheinlich auch.
Ja, aber es gibt, glaube ich, zwei Arten von Berater. Es gibt die, glaube ich, du kennst es ja auch gut, du hast deine Erfahrung gemacht, Arte tun wir sicher halt auch in den letzten Jahren, das müssen wir es kennengelernt. An Vereinen, an Beratern, an Nachrichten, die du so bekommen hast, wer dich überall wohin transferieren könnte. Und ist natürlich die eine Art Berater sind die wirklich sich auch um die Jungs kümmern, die Intention haben, dann die Jungs auch eine Karriere lang zu betreuen. Die anderen sind reine Abwickler. Also es gibt Arten von Berater, die wollen auch gar nicht betreuen, weil einfach der Aufwand viel größer ist, ne? Der Aufwand zu betreuen, 24/7 erreichbar zu sein, das ist vielen zu anstrengend, kann ich auch nachvollziehen. Aber die versuchen dann halt einfach mit einem Transfer abzuwickeln und damit ist es getan. Aber ja, das ist jetzt nicht so.
Sind das dann so eure Enemies quasi, diese, die nur Transfers abwickeln oder akzeptiert man auch diese Art von Spielervermittler? Absolut. Oder ist das eher so, dass man sagt, boah, die kümmern sich gar nicht um die Spieler, aber trotzdem wiegen das Transfers ab und so weiter?
Nein, am Ende ist es ja immer, wie ist die Nachfrage? Es gibt natürlich Spieler, die sagen, pass auf, am Ende, ich gehe zu dem Berater, der mir was bringt. Oder es gibt Spieler, die sagen, ey, mir ist es einfach wichtig, dass ich auch in schlechten Phasen jemanden habe, wo ich mich auch mal ausweinen kann. Ne? Und in Verletzungsphasen, in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Gerade bei jungen Spielern ist ja gerade oft das Thema, dass es nicht sukzessive immer bergauf geht in der Karriere. Ich glaube, das kennt ihr beide. Es kommt immer mal Phasen, wo es nicht gut läuft. Und gerade da jemanden zu haben, einen Ansprechpartner an der Seite zu haben, der dann auch in der nicht so tollen Phase neben einem steht oder einen begleitet, ist natürlich umso wichtiger. Ja. Und das ist halt der Unterschied, glaube ich, zwischen Berater und Vermittler. Also ich glaube, das muss man nochmal ein bisschen unterscheiden. Spielerberater oder Spieleragenturen und dann vielleicht nochmal Spielervermittler. Das ist halt für mich nochmal komplett separat zu betrachten. Ja.
Nucci, kennst du das auch, wenn der Vertrag ausläuft, so ein halbes Jahr vorher und da fahren wir auf Instagram, was sich da Leute melden, wer einen überall hintransferieren will und wer auf einmal der Handynummer hat. Das ist schon ein Wahnsinn eigentlich, oder? Also ich weiß das ja von vielen, wo so passiert, aber da melden sich ja die komischsten Gestalten, die einen in alle Herren Ländern irgendwie vermitteln wollen. Also da sehen einige wirklich ein richtiges Business, ne? Muss man schon sagen.
Ja, ja, also da melden sie Leute, wo du noch nie gedacht hast, dass die überhaupt dich kennen. Und auch von Ländern, wo du nie gedacht hast, dass da irgendwo irgendeiner Fußball spielt. ja, da passieren dann Dinge, die sind natürlich, ja, die auch unerwartet, ne? Du schreibst da Leute, wo du nie gedacht hast, dass von dort irgendwann einmal eventuell eine Anfrage oder so kommen könnte. Aber ich kann halt nur vielleicht eine kleine Anekdote oder Geschichte erzählen. Das war so in der Türkei. Das war aus England. Da ist dann mein Vertrag quasi nicht, habe ich meinen Vertrag nicht verlängert. Und wir haben sich geeinigt, dass wir halt getrennte Wege gehen. Und da habe ich so ein Angebot gehabt, aus der Türkei, aus einem Verein in der türkischen Super League damals. Und ich habe das von einem Freund von mir, also von einem Ex-Mitspieler von mir vom Nationalteam, der Berater, der ist das angegangen, ja, alles drum und dran, ja, super. Und der hat mir angerufen und gesagt, ja, die haben Interesse, alles drum und dran. Und einen Tag später kriege ich zwei oder drei Anrufe von jeweils verschiedenen Personen. Und ja, habe ich bei dem Mann abgehoben und gesagt, ja, dringend Rückruf, ich bin von dem Verein, von dem X-Verein.
Was war das für ein Verein? Ist ja schon verjährt.
Damals war es Konyaspor. Konyaspor.
Ja. Guter Verein, okay.
Guter Verein, ja, ja. Und ja, und da habe ich halt, alle drei haben mir dasselbe gesagt. Und das war quasi, wenn du zu dem Verein kommen willst, dann musst du das mit mir machen. Sonst kommst du nicht rein. Und ja, ich war halt loyal zu dem Mann von meinem Freund und er hat gesagt, ja, ich mache das nur mit ihm und wenn es nicht mit ihm macht, dann mache ich es mit gar keinem. Aber da, was ich damit sagen will, ist, als Spieler kann man dann schon auch schwach werden, weißt, wenn man unbedingt zum Beispiel dort, denn ich weiß nicht, man hat keinen Verein und man will dorthin, dann glaube ich schon, dass das auch, ja, das macht was mit jemandem, weißt?
100%.
Aber ich hab's halt, ich war ja loyal zu dem und bin da nicht hingegangen. Aber ich sage nur, drei Leute angerufen und gesagt, ja, ich bin der vom Präsidenten, die rechte Hand quasi. Das geht nur über meinen Schreibtisch, das kennt man eh gut, Tino.
Wie viele rechte Hände hat denn der Kopf?
Weiß ich nicht. Aber vielleicht kann uns der Basti da eher was noch dazu sagen, ob er in solchen Sachen einmal involviert war.
Involviert in dir, ja, direkt jetzt
oder
nicht.
Gehört, also, sagen wir so.
Ich, weil unser Business ist ja dann eher schon diese Betreuung. Ich bin jetzt nicht so, oder wir speziell in der Agentur sind jetzt nicht die reinen Abwickler. Also wir versuchen, natürlich passiert das mal in der Transferphase, wenn wir sagen, okay, wie es jetzt gerade ist, wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, alle Jungs sind weg und wissen, bei Verein XYZ wird noch was gesucht. Dann kontaktieren wir natürlich auch mal Spieler, die jetzt nicht bei uns aktuell sind, wo wir wissen, die suchen noch was. Aber wir machen es dann eigentlich schon immer so, weil es für mich auch eine Frage der Seriosität ist und auch der Wertschätzung, dass man, wenn ich weiß, der Spieler hat einen Berater, das über den Berater mitläuft. Und da findet man normalerweise immer eine Lösung. Also die gängige Lösung ist dann normalerweise immer, wenn einer was bringt und der andere den halt schon jahrelang betreut, dass man sich das irgendwie aufteilt mit 50-50. Und das hat in den vergangenen Jahren auch immer gut geklappt, wenn das mal der Fall war. Weil es wird immer so sein. Du wirst nicht auf der ganzen Welt ein Netzwerk haben. Du wirst nicht überall den Fuß in der Tür haben. Deswegen brauchst du auch mal hin und wieder andere Berater. Und auch so, wir arbeiten dann auch wieder gerade im Ausland. Wenn ich dann Richtung Portugal oder Spanien denke, dann schon eher mit anderen Agenturen zusammen, die da zu Hause sind, ne? Die da eher den Fuß schon in der Tür haben, weil als komplett landesfremder Berater, nenne ich es mal, ist dann schon schwierig. Dieses Geschäft ist wirklich genauso wie in allen Geschäften, wo natürlich viel Geld drin steckt. Es ist immer behaftet mit vielen schwarzen Schafen, aber auch mit wirklich guten, seriösen Agenturen, die einen guten Job machen. Also ich glaube nicht, dass man da alles über einen Kamm scheren kann, wie man so schön sagt in Deutschland. Aber nochmal die Frage, nochmal zurück an euch. Was denkt ihr denn? Was ist denn die Hauptaufgabe eines Beraters? Wenn ich jetzt, klar, seid jetzt beide in einem Alter, okay, jetzt wirst du nicht mehr drüber nachdenken, den Berater zu wechseln. Hoffe ich doch, Tino.
Schauen wir mal, wie der heutige Abend verläuft, ne?
aber wenn du dran denkst, was ist die Hauptaufgabe eines Beraters? Auf was denkt man so? Weil, für mich auch immer interessant, das zu hören von der anderen Seite.
Also, ich finde schon, die Hauptaufgabe würde ich schon darin sehen, Transfers abzuwickeln und die Kontakte herzustellen, wie schon als Hauptaufgabe sehen. Aber ich möchte es auch nicht missen, dass ich die als Ansprechperson habe. Und eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Ja.
Also ich hätte schon ein Problem damit, wenn ich einen Berater hätte, zu dem ich, der für mich schwer greifbar wäre. Weil ich finde es dann schon gut, dass ich mit dir über viele Dinge reden kann, die mich, weiß nicht, belasten, freuen, wie auch immer. Und dass ich weiß, dass ich mich da immer bei dir melden kann und dass du immer Zeit für mich haben wirst. Deswegen, das finde ich, braucht schon zusätzlich für mich. Aber klar, in erster Linie ist es dann doch wieder Business irgendwie. Und es sollen dann schon die Schritte stimmen und passen.
Glaube ich, die Balance, ne? Also ja. Was du gerade auch sagst, also im Endeffekt, du musst die Balance passen zwischen dem Business und dem Persönlichen. Ich glaube, dass das schon mal sehr wichtig ist. Warte, du hast ja auch schon ein bisschen was mitgenommen. Was denkst du?
Eigentlich das, was der Tino auch gesagt hat, das da gehe ich natürlich auch mit. Wo ich sagen würde, dass ein kleiner Unterschied gibt, glaube ich, da ist es von Spieler zu Spieler oder von Person zu Person ein bisschen anders.
Ja.
Es gibt halt Leute oder Spieler, die brauchen das vielleicht nicht so sehr. Die sind auf sich alleine gestellt, die ziehen ihr Ding durch da und auch in schwierigen Phasen, wie soll ich sagen, die brauchen jetzt von links und rechts vielleicht keine irgendwie, dass sie beeinflusst werden oder dass ihnen Mut zugesprochen wird oder so, sondern die gehen da durch, die haben ihr Ziel und fertig. Und da gibt's vielleicht andere, wo es, wenn es nicht so gut läuft, dass sie halt vielleicht mehr diesen Kontakt brauchen zum Ermutigen, denen zu mitteilen, dass halt die dranbleiben sollen und so weiter. Weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich noch expliziter erklären, aber ich glaube, dass man halt da vielleicht ein bisschen unterscheiden muss, weil nicht jeder gleich ist. Aber grundsätzlich, was der Tino sagt, ist logisch, dass du halt mit dem schon ein bisschen an Kontakt aufbaust, an Vertrauen vor allem auch aufbaust. Und also mir war immer bei den Beratern, mir war einfach auch wichtig, dass der mich betreut, auch, wie soll ich sagen, auch an mich glaubt. Nicht mich betreut, weil, hey, ja, der ist ein guter Spieler, was auch immer, oder der ist nicht so gut, aber wir kriegen den schon unter, sondern dieser Spieler, ich glaube an ihn, weil ich glaube an, wie gut das eigentlich ist. Und mit ihm gehen wir, weiß nicht, machst du einen Plan oder was auch immer, und da wollen wir mal hin, weil ich glaube, dass du dorthin kommen kannst. Gemeinsam schaffen wir das. Und das war halt mir immer persönlich wichtig, dass ich halt das Gefühl gehabt habe, dass sie genau dieses ähnliche Ziel verfolgen, das ich auch habe, aber nicht, wie soll ich sagen, Staubzucker in den Arsch blasen, wenn ich das so da sagen darf, aber so auf ehrlicher Art und Weise. Auch wenn er sagt, hey, glaub, jetzt geht's ein bisschen zu schnell und Ich weiß nicht, ob wir da so schnell hinkommen werden, aber dass man das halt einfach ehrlich sagt dann, weißt du, was ich meine? Das war mir halt immer am wichtigsten.
Also da habe ich mit dem Basti schon viel Gespräche geführt, wo man, wie soll ich sagen?
Getrennter Meinung waren.
Nein, und ich glaub, mit einer Meinung
das,
waren.
Ja, ich glaube, dass das schon wichtig ist, weil es macht, ich sage jetzt von Spielerperspektive, man ist da in ein Ding drinnen und man glaubt, ja, es dreht sich eh alles unter Anführungszeichen um den Spieler oder um mich jetzt in dem Fall. Und wenn dann ein Externer das von außen betrachtet und dann da vielleicht auch, weiß nicht, eine andere Meinung dazu hat, die muss ja nicht immer schmecken, aber einfach an, dann macht das schon in einem was, okay, der hat das so gesehen, warum? Und so kommt man dann eigentlich meistens, ja, sagen wir so, nimmt man die richtige Abfahrt und man geht dann seinen Weg.
Genau. Das ist jetzt auf dem Weg, wo ich so eher den Ansatz immer sehe. Sein ist die subjektive und die objektive Wahrnehmung, ne? Also du selber hast natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung von Dingen. Also du bist so in deinem eigenen Zirkel drin und als Spieler und nimmst Dinge anders wahr, wie vielleicht die Leute, die außen stehen. Ob es jetzt ein Berater ist, ob es Scouts sind, ob es Sportdirektoren sind. Und das ist für mich immer so ein Punkt, wenn ich Gespräche führe, dass es für mich auch immer sehr wichtig ist, also ich fange jetzt nicht an und sage, pass auf, mein Hauptklientel oder ich, wir sitzen jetzt hier am Tisch, weil ich will dich vermitteln. Also ich bin kein Vermittler in dem Sinne. Also das Vermitteln, wir haben mittlerweile über Jahre, jetzt sind über 8 Jahre in der Soccer Nation, also in der eigenen Agentur. Und auf die Historie kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal zurück. Da gibt es ja noch eine Historie dahinter. Aber für mich ist dieses Betreuen, so wie es der Tino auch schon gesagt hat, dieses umfängliche Betreuen für die Jungs 24-7 da zu sein, super wichtig, weil nur dann habe ich so ein Gefühl für die Jungs. Also ich kann nur, krass gesagt, es hört sich ein bisschen kühl an, wenn ich das jetzt sage, aber ich kann nur das verkaufen, was ich kenne. Wenn ich Staubsaugervertreter bin und kenne das Gerät nicht, ist halt super schwer, es an den Mann zu bringen. Und auch wenn ich davon, wie du es gesagt hast, Arte, wenn ich davon nicht überzeugt bin, tue ich mich auch sehr, sehr schwer, was zu verkaufen. Und ich muss, ich kann nur mit dieser Sache, nenne ich es mal, so umgehen, wenn ich 100% überzeugt bin, wenn ich alles davon weiß, also wenn ich alles darüber weiß. Bei Tino ist das halt so, ne? Ich glaube, wir stehen schon sehr nah, ob es Family ist, ob es Freundin quasi ist. Und ich weiß, was Tino für ein Charakter ist, ich weiß, was Tinos Schwächen sind, ob es auf dem Platz ist oder ob es auch...
Stressfaktor ist eine Riesenschwäche.
Das haben wir weggearbeitet über die letzten Jahre. Was heißt Stress, Nutze?
Nein, Stressfaktor kriegst du nur weg. Basti, kriegst du den Stress weg vom Tino?
Also da müssen wir gleich was reinstreuen. Ich hab eigentlich ein Verbot, im Stadion zu sein, wenn Tino spielt.
Ja, das besteht bis heute.
Warum das, Tino?
Also, da gibt es, glaube ich, eine Historie. Ich glaube, das war in Mattersburg gegen Salzburg.
Ah, war nix.
Tino ist gerade aus der Schalter raus, glaube ich, oder? Mattersburg gegen Salzburg und
Man muss sagen, es ist ja so, dass du am Anfang nicht jedes Spiel zuschauen warst. Also ja. Ganz am Anfang, die ersten drei, vier Bundesligaspiele. Und dann warst du halt einmal da. Das war gegen Salzburg, glaube ich, sogar das erste Mal.
Ja.
Und da wird unfassbar gebotzt.
Passiert.
Und seitdem habe ich gesagt, jetzt brauchst du nicht mehr kommen. Und ich glaube, dann warst länger nicht mehr und dann bist du wiedergekommen. Und was war das dann wieder Salzburg auswärts?
Ja.
Und dann haben wir, Lutsche, was schon gespielt haben. Was haben wir in Salzburg verloren? 4-0, glaube ich.
Ja, war, aber da konntest du nichts für. Das war gut.
Okay. Aber du hattest.
Das kann man, beim 4-0 klingt das ein bisschen blöd, ne? Aber
ja, aber du hattest in der Zeit definitiv 3 Jahre strengstes Stadionverbot.
Absolut. Und tatsächlich, das letzte Mal war in
Ried.
In Alter, es war einmal Alter Ried und Ried Alltag.
Genau. Und das letzte muss aber gewesen sein, Ried Alltag, wo wir quasi den Klassenhalt.
Genau.
Boah, der Mördersee von den Drami heute noch.
Genau.
Was du, wie du da die Hand hochgebracht hast, das war ein Genusch. Und mittlerweile ist er zu dem König der Lüften herangewachsen. Der König der Lüfte. Tino Casali. Jetzt kannst du das sagen, was ich immer gesagt habe zu dir bei den Corner.
Ja, ja. Die Corner haben da, der Nucci und die, immer wenn Eckball für den Gegner war, dann war der Nucci natürlich unser Turm, kann man sagen, am ersten Pfosten, an der ersten Stange. Und wir haben uns immer angeschaut, der Nucci hat immer gesagt, Alter, wir brauchen dich, komm raus, wie ein Gott. Und so haben wir es wegverteidigt.
Ja, Tino ist 1 plus minus 95, dann komm raus, was willst du in der Hitten bleiben?
Hey, brennt überhaupt nichts an, wenn wir jetzt so richten.
Wenn du mit der Größe auch nicht rauskommst, dann weiß ich nicht, was du da drin.
Na, einer von euch beiden muss rankommen, ne?
Ja, sicher. Ja, ich habe eh immer gesagt, alles, was vor dir ist, Tino, bin ich. Alles, was hinter mir ist, musst du sein. Und so haben wir das, so sind wir das immer angegangen eigentlich.
Und ganz hinten steht der Strausal.
Stimmt, schöne Grüße nach Finnland. Der Strausal hat minus 10 jetzt da.
Minus 10 Grad in Finnland?
In Finnland, nein, ich denke mir nur, wenn wir 10 Grad haben da, hat der minus 10.
Muss so sein.
Und dauerhafte Dunkelheit.
Ja.
Wahnsinn. Basti, erzähl uns einmal, wie so ein klassischer Transfer abläuft. Wahrscheinlich gibt es den einen klassischen Transfer nicht. Nein. Aber das ist ja jetzt nicht so, wenn man immer davon hört, das Transferfenster öffnet und dann geht's los. Das ist ja ein Prozess.
Das ist ja ein Prozess. Also das Wunschdenken, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man mit Vereinen zusammensitzt, die denken, okay, also ich habe wirklich die Diskussion schon oft gehabt mit Vereinen und sagen, oh, ihr kriegt so viel Geld, für was denn? Dann muss ich denen leider mal erstmal erklären, für was wir Geld kriegen. Also du hast es gerade schon erklärt, ne? Mit 24-7 für die Jungs da sein oder erreichbar sein. Ich glaube, das ist nicht jedermanns Ding. So einen klassischen Transfer, würde jetzt, wie du schon sagst, gibt es gar nicht. Also du hast natürlich manchmal Glück und wenn es bei einem Jungen läuft, dann ist es relativ einfach. Ne? Dann melden sich die Vereine sowieso, weil mittlerweile, wir haben Transfermarkt, da steht gefühlt von jedem Spieler der Berater drin, mit den Kontaktdaten. Aber so ist es leider nicht. Bei 90% der Fälle ist es leider nicht so. Ne? Also es sei denn, ich habe Manuel Neuer, Serge Gnabry oder sonst was unter Vertrag. Also da stehen, ich glaube, die kann meine Oma auch transferieren, wenn sie sich einen Anwalt dazu nimmt. Ich glaube, die schwereren Transfers, die habe ich selbst auch schon erlebt, das sind am Ende die, wenn es auch mal nicht läuft oder wenn es jetzt schwieriger ist, dann musst du sehr proaktiv arbeiten. Ne? Also wir haben ein Netzwerk uns jetzt über die Jahre aufgebaut, wo du eigentlich gefühlt tagtäglich im Austausch bist. Jetzt nicht mit jedem tagtäglich, aber du baust dir ein Netzwerk auf. Unser Netzwerk, die Agentur ist halt hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Wächst natürlich auch dann stetig, weil wir natürlich jetzt mittlerweile auch Spieler in Belgien haben. Aber du versuchst mit den Vereinen immer wieder in Kontakt zu bleiben, mit den Sportdirektoren, weil der Fuß ist halt in der Tür drin. Das heißt, du tauschst dich immer wieder aus. Okay, wie macht's der Junge? Was wird noch gesucht? Und so läuft's am Ende. Ne? Das ist wie so eine ewige Kommunikation, die man hat. Und da fragen wir, also wir als Agentur, wir sind ja dann auch drei, die sehr aktiv sind, eigentlich tagtäglich bei den Vereinen nach, okay, wie sieht es aktuell aus, wo braucht ihr noch was, was steht im Sommer an, was steht im Winter an, können wir proaktiv schon mal über Sommer, über Spieler XY sprechen, so sind so eigentlich so die ersten Schritte und also jetzt zum Beispiel, ne, wir haben heute den 12. September. Also für mich ist jetzt eigentlich schon wieder die Phase, jetzt ist gerade das eine Fenster ist zu, jetzt geht es eher schon wieder darum, okay, was könnte im Winter passieren? Deshalb fange ich jetzt eigentlich schon wieder an, mit den Vereinen zu sprechen über Winter. Also kann nochmal was passieren? Wo wird was passieren? Einfach ein bisschen im Austausch bleiben. Oder auch gerade bei ganz jungen Spielern, die wirklich großes Entwicklungspotenzial haben und jetzt so ihre ersten Schritte im Profifußball machen, dass man dann einfach schon mal spricht, okay, könnte vielleicht im Sommer schon der nächste große Schritt anstehen und jetzt die mit den Scouts, Sportdirektoren versuchen, ins Stadion zu bekommen. Also ich, Beispiel, wir haben einen jungen, talentierten Stürmer gerade in der Regionalliga wieder und da habe ich in den letzten Tagen mit 3 Zweitligisten gesprochen und die haben gestern auch wieder gespielt, der Regionalligist. Dann waren von den 3 Zweitligisten waren 2 vor Ort, die sich den Jungs schon angeschaut haben, einfach für nächsten Sommer. Einfach um da proaktiv zu arbeiten. Also ich bin jetzt nicht, oder wir sind jetzt nicht die Berater, die jetzt sagen, okay, wir legen jetzt mal die Füße hoch und warten, bis jemand anruft und dann nehmen wir einen Hörer ab und dann schließen wir das Ding ab. So läuft es halt nicht. Also da haben wir in der Agentur jetzt nicht die Spieler dazu, dass wir uns so zurücklegen können. Aber ich glaube, generell sollte es nicht so laufen, weil das natürlich dann immer die Vereine sind, okay, die kommen, aber es sind vielleicht gar nicht die Vereine, die jetzt die optimale Lösung sind für den einzelnen Jungen. Das sind zwar die, die sich melden, aber vielleicht Verein XY hat nicht so ein gutes Scouting, hat nicht so ein gutes Netzwerk und kommen daher gar nicht auf den Jungen. Also bestes Beispiel, du kennst den Jungen ja mittlerweile, letztes Jahr, den Julian Kania, den wir aus der 5. Liga in Deutschland geholt haben, der dann durchmarschiert ist innerhalb von 8 Monaten die 2. Bundesliga nach Deutschland. Und kein Verein kannte den. Und da gibt es dann wirklich Vereine, namhafte Vereine auch in Deutschland, die es dann wirklich verschlafen, so einen Jungen zu scouten. Und das ist dann unsere Aufgabe als Berater, um zu sagen, pass auf, hier, da gibt es einen Jungen, schaut ihn euch an. Und das ist aber nicht so, dass wir da einmal anrufen, schaut ihn euch an und ja, die verschlafen es, sondern da rufen, teilweise musst du die gefühlt hinprügeln. Und da rufst du teilweise 5-mal, 10-mal an, schickst die Statistiken und so weiter, dass die wirklich den Jungen sich anschauen. Und auch nur so ist dieser Wechsel damals zustande gekommen zum 1. FC Nürnberg von dem Jungen. Weil wir die wirklich Monate dran geblieben sind, dass sich den Jungen anschauen. Und die haben.
Wie seid ihr auf den Jungen gestoßen? Das ist auch interessant.
Das tatsächlich. Vielleicht. Ja, absolut. Also.
Weil 5. Liga auch, ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ihr seid jetzt dort wahrscheinlich immer vor Ort.
Absolut gar jetzt nicht.
Ohne
euch näher treten. Das war ein reiner Zufall. Ein alter Jugendtrainer von mir, der lebt im Raum Augsburg. Und klar, die Leute in meinem Umfeld wissen, was ich mache. Und er kam auf mich zu und hat gesagt, pass mal auf, da gibt es einen Jungen bei uns hier in der Gegend, den musst du dir mal anschauen. Und solche Anrufe und solche Nachrichten kriege ich echt viele.
Problem, das denke ich mir.
Genau.
Weil die Nachrichten kriegst sogar ich.
Genau. Aber.
Wen vermittelst du die?
Ich vermittle dann keinen, aber. Also.
Noch Spital an der Trau kannst du, wenn vermitteln, wenn es ist. Ja. Am Kunstrosen draußen.
Na, bei ihm war es halt wirklich so, dass ich auf seine Meinung sehr viel Wert lege. Und deswegen habe ich mir den Jungen mal angeschaut. Und es hat sich tatsächlich überschnitten mit einem Spiel einer anderen U21-Mannschaft hier in Deutschland. Deswegen dachte ich mir, okay, ich schaue mir den Jungen einfach mal an. Und das war am 3. Spieltag der Saison. Und ja, vor allen Dingen ganz spannend, aber da war wirklich nicht abzusehen, dass das mal so ein Goalgetter wird. Und der Junge hat dann, den haben wir dann zu uns genommen. Das ging relativ zügig. Und am Ende der Saison stand er halt mit 35 Toren da. Und es war dann wirklich nur, obwohl es haben wirklich alle geschlafen, es war der 1. FC Nürnberg damals, die dann relativ, ja, ich glaube, wir haben sie 4-mal aufgefordert, den Jungen sich anzuschauen. Und beim 5. Mal haben sie mal ihren ältesten Scout losgeschickt, der, glaube ich, schon 70 Jahre alt ist, der sich den Jungen mal angeschaut hat. Und dann schreibt er uns direkt nach dem Spiel, ey, der ist ja richtig gut. Und dann haben die geschrieben, den gucken wir uns nächste Woche gleich nochmal an. Dann haben sie sich den wieder angeschaut und gesagt, ja, den müssen wir haben, den wollen wir Vertrag geben. Und dann haben wir es natürlich auch medial ein bisschen gesteuert, weil wir wussten, okay, die wollen den. Und dann sind plötzlich alle draufgegangen. Dann war Bayern München da, dann war Schalke 04 da. Aber so ist das dann halt wirklich. Also man sieht, dass diese Mechanismen ohne Berater, also gerade auch vielleicht in diesen unteren Ligen, gar nicht funktionieren. Und also der Junge hat es am Ende nur dem Berater zu verdanken oder jetzt uns zu verdanken, dass er den Step machen konnte. Das ist halt so ein bisschen ein Fußballmärchen, weil der Junge hat auf der Baustelle gearbeitet. Ne? Also ich habe ihn von der Baustelle in die zweite Bundesliga gebracht. Und die geilere Geschichte ist ja fast noch das Gleiche, hatten wir eineinhalb Jahre vorher schon mal. Tino, du kennst die Geschichte auch, mit Senior Pelalovic. Semir haben wir
von einer anderen Baustelle.
Verbandsliga. Der kam aus der Verbandsliga in Deutschland und hatte da keine Quote. Also hatte eine relativ schlechte Quote, war damals, hat dort rechter Flügel gespielt, rechts offensiv. Ist nach Illertissen in die vierte Liga nach Deutschland gewechselt. Und ich habe den Jungen
ist Hägler da um die Ecke.
Der Song Illertissen. Da hat der Nutscher Testspiel gespielt.
Die kennst du eh, ne?
Da hat der Nutscher einen Bauch von den Testspiel.
Der hat hergespielt. Das war was. Illertissen, ja.
Ja, genau. Und da ist der hingewechselt, der Junge, und hat innerhalb der ersten 15 Spiele auch 16 Mal getroffen, 4 Vorlagen. Und wir hatten viele Möglichkeiten. Wir haben aber ich bevorzuge immer den kleinen Step, ja, dass die Jungs kleine Steps machen, weil du weißt selber, als Spieler willst du natürlich immer so, oder denkst du immer groß. Du denkst, okay, jetzt habe ich es in der Regionalliga gezeigt. Jetzt will ich am besten gleich in die zweite Bundesliga. Das funktioniert aber in den wenigsten Fällen. Das hat sehr viel Überredungskünsten und Argumenten bedarf, dass ich den Jungen überzeugen konnte, dass wir nicht in die zweite Bundesliga wechseln oder nicht in die dritte Liga wechseln, sondern erstmal zu einer U23-Mannschaft in die Bundesliga. Also wir sind zum Borussia Mönchengladbach zur zweiten Mannschaft gewechselt, weil der Plan einfach der war, dass es ist ein Rohdiamant. Der Junge hat taktisch Defizite gehabt, der hat technisch noch Defizite gehabt. Und ich wollte einfach, dass der Junge noch mal ein, zwei Jahre dort mitnimmt und geschliffen wird. Und so haben wir den Plan auch aufgezeigt. Und der Plan ging halt mehr als auf. Nach 6 Monaten war der im Profitraining, ist ins Trainingslager mitgefahren, hat dann sein Bundesliga-Debüt gegeben gegen den FC Augsburg. Und auch da 16 Monate von der 5. Liga, muss ich überlegen, von der 6. Liga bis in die Bundesliga, in die deutsche Bundesliga. Und ist dann hat uns dann aber leider nach seinem zweiten Bundesliga-Einsatz verlassen. Also ist dann Thema Loyalität, was du vorhin schon angesprochen hast. Wie loyal sind dann die Jungs? Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wo wir drüber sprechen können. Das ist eine Frage der Loyalität dann immer. Wie dankbar ist man? Wer hat einem den Weg geebnet? Hat uns verlassen, wirst du immer wieder haben. Und dann ist er nach England in die Championship gewechselt, zu Blackburn, und spielt heute beim deutschen Zweitligisten. Also weil er Blackburn nicht gespielt hat. Also für ihn das dann schwierig. Also die nächsten Steps waren dann am Ende nur zum Geldverdienen da und nicht für die Entwicklung des Spielers.
Das war ja auch das, was ich gemeint habe mit Plan. Wenn man sich zusammensitzt, dass man da einen Plan gemeinsam hat, wo geht der hin? Ja. Und wie du das jetzt erzählt hast, das klingt danach zumindest. Wie du sagst, natürlich gibt es andere Möglichkeiten, aber das ist der richtige Plan, den gehen wir gemeinsam. Und ja, dass der dann von der Loyalität aus nicht so groß geschrieben ist bei ihm jetzt. Aber wie geht man da mit dem jetzt um? Du hast ja auch gesagt, du bist schon relativ nah mit den Spielern. Zumindest versucht man viel Kontakt zu halten, und da glaube ich, entsteht ja dann so ein gewisser Bond. Freundschaft ist jetzt relativ, aber vielleicht mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Aber ich kann mir gut vorstellen jetzt, wenn man mit den Spielern sehr nahe ist und die verlassen die dann, dass, glaube ich, der Schmerz dann schon größer ist, als man hätte jetzt nur ein professionelles Verhältnis mit zu Spieler, zu Berater. Verstehst du mir, was ich meine? Dann ist der Schmerz eventuell ein bisschen, ist jetzt auch sicher nicht wenig, aber eventuell ein bisschen leichter. Aber vielleicht kannst mir du da ein bisschen erklären, wie du dich da gefühlt hast in dem Moment.
Ich glaube, Tino, du kennst mich da. Ich glaube, Tino, du warst einer der Ersten, den ich angerufen hatte nach der Situation,
wo ich dir gesagt habe. Da war es mal umgekehrt.
Genau.
Da hast du auch offene Sorgen gebraucht.
Dass du unfassbar enttäuscht bist, weil es natürlich ich glaube, das ist so eine Geschichte, die gibt es in Deutschland ja nicht oft, dass einer einen Weg so von der sechsten, innerhalb von 16 Monaten von der sechsten Liga in die Bundesliga geschafft hat. Ich glaube, die einzige Story, die ich so ähnlich kenne, ist Miroslav Klose. Aber
hallo Miro, liebe Grüße nach Nürnberg.
Liebe Grüße.
Ja, den kennen genau. Wir sehr gut.
Da war,
ne?
Da war ja was. Und ja, und das, wie du schon gesagt hast, das schmerzt in dem Moment schon, weil du unfassbar enttäuscht bist. Also du bist dann selber am Grübeln und denkst, okay, für was machst du das? Oder warum ist das jetzt so? Also du versuchst dich selber zu hinterfragen. Und aber am Ende ist es mittlerweile, ich spreche auch mit vielen Kollegen, mit vielen Beraterkollegen, die, ich meine, wir sind jetzt auch, also ich bin selbstständig in der 8 Jahre jetzt, davor 3 Jahre für eine große Agentur. Also auch schon eine Zeit lang dabei. Aber ich spreche dann mit Kollegen, die ja teilweise schon über 20 Jahre in dem Bereich arbeiten, die sagen, Basti, das darfst du gar nicht so an dich ranlassen mittlerweile, weil es leider ist es gang und gäbe, dass Jungs dann halt nicht die Loyalität besitzen, dann einschätzen zu können, okay, wem habe ich es eigentlich zu verdanken, dass ich heute hier bin? Also wem habe ich es eigentlich zu verdanken? Wer hat mir die Tür hier aufgemacht? Dass die Jungs das sich selbst erarbeitet haben am Ende des Tages, die sich auf dem Platz stehen, und das ist keine Frage. Aber am Ende brauchst du ja eine helfende Hand, die dir die Tür öffnet. Und in dem Moment bist du schon sehr drückt. Und das wirkt dann schon ein paar Tage nach. Also ich muss auch sagen, immer noch heute, wenn ich mir Spiele angucke oder ich versuche, die Spiele zu meiden, wo dann der Junge live spielt. Ja, es ist schwierig, ja. Also klar, manche können das vielleicht.
Geht man da nochmal den Kontakt zu suchen mit ihm oder mit den jeweiligen Spieler, oder sagt man da, jetzt ist es passiert und Schlussstrich, that's it?
Ich glaube, am Anfang war es wirklich so, dass man natürlich sagt, okay, man meidet den Kontakt. Ich hatte dann zwischendurch trotzdem nochmal den Kontakt gesucht, weil ich ihn trotz der Vorkommnisse natürlich alles Gute gewünscht habe, auch in England. Also ich habe ihm natürlich gewünscht, dass es trotzdem funktioniert, dass er den Weg weitergeht, weil am Ende der Anfang des Weges war natürlich unser Schritt. Und deswegen sind wir, glaube ich, im Großen und Ganzen trotzdem noch gut miteinander. Also wir können miteinander reden. Ist aber nicht so, dass wir jetzt Kontakt haben in dem Sinne. Ne? Also wenn wir uns sehen, wir können uns in die Augen schauen, wir können miteinander reden, aber es ist mehr auch nicht. Ja, aber das wird es leider immer wieder geben. Ich glaube, das bleibt nicht aus heutzutage, weil wie ihr es selber schon gesagt habt, du kriegst so viele Nachrichten. Wie gehst du damit um? Und gerade als Spieler, der jetzt vielleicht nicht schon ein bisschen was gesehen hat und gerade als junger Spieler, für den alles so neu ist und viel einbricht, also auf den vieles einbricht, also sei es medial, sei es dann natürlich auch die ganzen Social-Media-Kanäle, wo du halt dann wirklich zu bombardiert wirst von Spielerberatern, von also ich kann es euch nochmal sagen, Semir hat mich angerufen und sagt, Basti, also ich weiß, ich habe alles dir zu verdanken, aber ich will es zu einer großen Agentur. Und mich hat hier eine große Agentur angerufen, den kannte ich bisher nur aus dem Fernsehen. Mich hat Roger Wittmann kontaktiert. Der hat mich mit FaceTime angerufen. Und das ist dann alles schon alles ein bisschen viel und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und, ja, also zum Teil kann ich es wahrscheinlich sogar verstehen, ne, dass es natürlich schwer ist für Jungs, damit umzugehen.
Lass mich da einhaken, weil du kennst ja die Seite auch, weil du gesagt hast, große Agentur. Du warst, bevor du jetzt selbstständig bist, seit 8 Jahren bist du selbstständig mit deiner eigenen Agentur, warst du bei einer der 10 größten Agenturen der Welt.
Ja.
Das war die Sports Entertainment Group, da bin ich ja dazugekommen.
Ja. Genau.
In der Zeit, und es wäre gelogen, also mir ist auch so gegangen. Also wir hatten davor schon Kontakt, aber natürlich dann in Kombination mit der großen Agentur, und man informiert sich und man sieht die großen Namen. Ja. Ich komme in an Memphis Depay zum Beispiel. Und dann denkst du natürlich, boah, der Memphis Depay hat den gleichen Berater wie ich. Also der muss gute Kontakte haben. Ja. Das zieht natürlich. Das heißt aber, du kennst die Seite, das Arbeiten bei einer großen Agentur, und hast dich trotzdem jetzt dafür entschieden, schon vor 8 Jahren eben, eine eigene Agentur zu gründen, die halt natürlich kleiner ist, die mehr von Kooperationen erlebt, so wie du es vorhin gesagt hast.
Genau. Weil mir es persönlich einfach wichtig war. Also ich hab damals den Absprung, du hast es ja miterlebt. Also ich habe dich damals zu der großen Agentur mehr oder weniger gelotst. Das war nach der oder während der U20 WM. Genau.
Wo ist aufgespielt? In Argentinien oder wo war der?
Neuseeland. In Neuseeland, aber gegen Argentinien.
Argentinien, ja. Groß aufgespielt.
Ja.
Und du warst in Neuseeland vor Ort, oder wie war das?
Nee, leider nicht. Tino hat mir nur berichtet. Also wir haben täglich uns ausgetauscht, das weiß ich noch. Hat mir von seinen, natürlich von den Spielen, aber auch von den Erlebnissen rundherum. Ich kann mich noch erinnern, da habt ihr irgendwas mit einem Hochhaus mal unternommen, das war ganz spannend.
Da bin ich Bungee gesprungen, Nutsche.
Was?
Wo? Von 192 Meter oben.
Ja, bist du lebensmüde?
Kannst
du
nicht vorstellen. Ja, lebensmüde.
Ich weiß, da kann ich mich noch erinnern, genau.
Ja, und was war das, eine Mutprobe oder was hast du gemacht?
Nein, das war so, also bei der U20 WM war es unserem Teamchef Andi Herauf extrem wichtig, dass wir viel rundherum unternehmen. Einfach damit da kein Lagerkoller reinkommt. Und wir haben echt viel unternommen und einmal war halt so die Frage, wer hat einen Bock zum Bungee-Jumpen heute am Nachmittag? Genau so, weißt du?
Ja, und du hast nichts anderes zum Tun gehabt, dass du die Hand gekommen hast, oder?
Nein, es zeigen so 5 Leute auf. Und ich wollte überhaupt nicht, ich bin nicht überlegt.
Ich wollte es gerade sagen, normalerweise bist du ja gar nicht der Typ, der jetzt da die Hand hebt und sagt, ich gehe Bungee-Jumpen.
Nein, überhaupt nicht. Und dann war der Moment, dass ich gesehen habe, dass unser Co-Trainer, der Roman Stari, aufgezeigt hat. Und der war zur gleichen Zeit bei uns, also bei mir in der, also nicht in der Akademie, aber ich kannte ihn von der Akademie in Kärnten.
Und ja, du und der Roman, ihr seid eigentlich eh eins.
Ja, wir haben einen sehr guten Kontakt und das eine sehr gute Freundschaft, kann man so sagen mittlerweile. Und ich habe halt gedacht, wenn jetzt der Roman springt und ich springe nicht, das höre ich mein ganzes Leben lang. Und ja, da habe ich springen müssen und da bin ich gesprungen. Und das war super geil, aber ich glaube nicht, dass ich es nochmal mache.
Ja, ich will jetzt da nicht länger beim Thema bleiben, aber bitte erzähl mir, wie das da ein bisschen so war, weil das muss ich jetzt wissen. Das hast du mir noch nie erzählt gehabt.
Bungee-Jumpen.
Ja, hat dich da wer geschubst oder bist du selber gesprungen? Oder?
Nein, ich bin selber gesprungen, nur dann fährst du mit dem Lift auf. Und wie gesagt, in Auckland, Neuseeland, 192 Meter, Sun is shining. Little bit windy and cloudy.
Ja.
Und dann gehst du auf die Plattform
auf. Das Seil, wie dick war das?
Ja, ich hoffe sehr dick. Ich habe keine Ahnung. Du gehst da raus und das war mitten in der Stadt, da Hochhaus. Und du gehst auf die Plattform raus und du denkst da, fuck, wie hoch bin ich? Das kannst du dir nicht vorstellen, wie hoch das war.
Und es gibt keinen Zug mehr.
Da gibt's oft schon die Westen, hast alles an, da gibt's überhaupt keinen Zug mehr. Und
ja, bist
dann gehst du da raus die paar Meter und du springst wie auf die Straßen runter. Also es war vielleicht ein Lande, oder ein Landeding eh nicht, aber ja, du hast fast ein Auto und einen Bussi geben können. So knapp bist du da mitten in die Fußgängerzone
runtergekommen. Haben die Leute unten zugejubelt oder wie kann man sich das vorstellen?
Mit den roten Fahnen sind sie gestanden. Ja, nix. Und dann steht da der Guide neben dir und sagt, ja, 10 seconds. Nächster, wow. Und dann geht es so, 3, 2, 1.
Und wer ist als erster gesprungen? Du oder der Roman Stari?
Ich glaube, der Roman ist zuerst gesprungen. Ich glaube, der Roman ist zuerst. Okay. Ja, dann halt hurra die Gams oben. Na, bist wahnsinnig. Zum Glück hat es Zeit gehalten.
Gott sei Dank müssen wir einen Podcast machen, dass ich all diese Geschichten erfahre von dir. Zuerst kaufst du ein Haus, was ich nicht weiß. Jetzt warst du Bungee-Jumpen.
Weil wir die letzten Jahre nur im Abstiegskampf waren. Wir haben keine Zeit gehabt für die private Gespräche.
Da war keine Zeit.
Da war nur Brändelösch.
Da war nur Brändelösch das ganze Jahr.
Oh, Wahnsinn. Ja.
Aber nochmal zum Thema zurück. Große Agentur, genau. Du hast ja mitbekommen, Tino. Ja, Vorteile, Nachteile, ne? Also du, eine große Agentur, natürlich ein riesen Netzwerk, also wie du schon sagst, das zieht bei jungen Spielern, so gerade speziell bei jungen Spielern, glaube ich, ist es so, also wenn du als Mitarbeiter einer großen Agentur irgendwo hingehst und Memphis Depay und Robin van Persie und Strootman und Sullivan und keine Ahnung, die halbe holländische Nationalmannschaft ist da unter Vertrag, dann macht es natürlich viel leichter, ne? Mal ein paar Jungs zu ködern und sagen, ey, guck mal, die sind alle bei uns. Das heißt, wir sind ja gut. So denkt man, ne? Also so denkt man, wenn man unerfahren ist, so denkt man, wenn man vielleicht nicht so tief in der Materie drinsteckt. Aber ich glaube, in der Phase, wo die Jungs sich befinden, in dem Moment, ist es nicht wichtig, dass du einer von 300 bist, in dem Fall, sondern dass jemand da ist, der, wie ich hatte schon gesagt, dass der an dich glaubt, der dich zu 100% verkaufen kann, in Anführungszeichen, ja, der dich supporten kann, der dich anpreisen kann bei den Vereinen und der dich komplett unterstützt. Und das kam mir halt leider bei den vermeintlich großen Agentur einfach irgendwann zu kurz, weil das System funktioniert ja eigentlich ganz ganz einfach. Ne? Du kriegst, die holen sich, große Agenturen holen sich mittlerweile aus den Top-Jahrgängen ihre 20, 30 Spieler oder generell aus dem Nachwuchsbereich ihre 50 bis 100 Nachwuchsspieler. Und wenn es zwei bis drei von diesen Jungs schaffen, hat sich alles schon wieder finanziert. Der ganze Aufwand. Und da muss man jetzt noch drüber nachdenken, okay, wenn es von den 100 nur drei schaffen, was ist dann mit den anderen 97? Was passiert mit denen? Und das war so ein Punkt, wo ich schon ins Grübeln gekommen bin, dass, weil ich am Ende ja mit meinem Namen unterwegs war. Also ich habe versucht, viele junge Spieler reinzuholen in die Agentur. Damals auch von RB Leipzig. Wir hatten ja viele Jungs von RB Leipzig aus der U23, die es ja nicht mehr gibt. Und wo dann wirklich von der Agentur gesagt wurde, was die ehrlich, die brauchen wir nicht. Also die das wirft einfach zu wenig ab. Das rechnet sich für uns nicht. Deswegen, die wollen wir nicht. Und da bin ich das erste Mal, ja, stutzig geworden, würde ich mal sagen, wo ich gesagt habe, boah, willst du das wirklich? Ne? Und ich weiß nicht, wie oft du damals den damaligen Geschäftsführer aus Deutschland kennengelernt hast. Ich glaube nicht oft.
Ich kann mich erinnern, ja, mit dem einmal telefoniert, oder?
Ja. Und so war das halt bei allen Jungs. Ich meine, der war Geschäftsführer und ich bin ja irgendwann, habe ich mich ja ausgeklinkt, nach 3 Jahren bin ich aus der Agentur heraus. Und da war es dann halt so, dass mich ganz, ganz viele Jungs, und du warst ja wirklich einer von den Jungs, das waren im Grunde waren es 8, glaube ich, dann kontaktiert haben und gesagt, Basti, was machen wir jetzt? Also du bist weg. Wir haben ja gar keinen Ansprechpartner mehr. Also Michael Stevens, wir wissen, war ja damals der SEG-Geschäftsführer Michael Stevens, wir wissen gar nicht, wie der aussieht. Geschweige denn, wie sich der anhört. Und ja, mehr und das jetzt vielleicht mal drauf zurückzukommen, wie ist das alles entstanden, was ich heute mache. Also eigentlich wurde ich dazu genötigt.
Also vom Tino. Was machen wir denn jetzt?
Ich wollte niemals in dieses Milieu, wirklich, man muss es ja Milieu nennen, weil ich wusste, was es für ein Drecksgeschäft, schwieriges Geschäft ist, weil du immer am Tisch sitzt und musst dich erstmal rechtfertigen für schwarze Schafe. Du sitzt immer am Tisch und musst erstmal dich verteidigen für Dinge, für die du gar nichts kannst. Deswegen habe ich gesagt, Gottes Willen, ich will in diesem Fußballgeschäft eigentlich gar nichts mehr machen oder speziell in diesem Spielerberatergeschäft.
Dein Vater hat das immer schon gesagt früher.
Ja.
Und recht hat er gehabt. Ja.
Ist wirklich. Nein, und aber man muss dann sagen, das war in dem Fall sehr loyal von den Jungs und unter anderem war Tino einer von denen, die gesagt haben, pass auf, Basti, was hältst du davon, wenn du selber was machst? Und ja, ich erstmal das komplett verneint und damals, es ist tatsächlich in der Zeit gewachsen, als ich in Asien war. Ich war dann 4 Monate in Nanjing gelebt, weil ich dafür...
Bitte nicht wieder über China reden. Wir haben die letzten 2 Folgen nur über China geredet. Ich möchte das China
okay. Jeder schwärmt eigentlich von China.
Schwärmen nicht, definitiv nicht.
Du schwärmst nicht von China?
Hat es da Katzen und Hunde zum Essen geben dort?
Na, das ist mehr im Norden von China. Also da wo ich war, gab es nur Entenfüße und Entenköpfe. Ach so. Und der Supermarkt sah aus wie eine Zoohandlung. Aber also. aber es ist speziell. Es ist ein spezielles Land, es ist eine spezielle Kultur, es ist eine Lebenserfahrung, das war sehr spannend, aber auch mehr habe ich davon nicht mitgenommen. Das Einzige, dass ich in der Zeit dort die Agentur gegründet habe und ja, und mittlerweile eigentlich sehr dankbar bin, dass es Jungs wie Tino gab, die dann gesagt haben, hey, du machst es gut, wir haben ein gutes Gefühl bei dir, mach selber was. Und ja, also eigentlich wurde ich dazu genötigt, aber danke, ne?
Ja.
Basti, du hast jetzt schon öfters das Thema Geld erwähnt. Logischerweise. Das ist ein Riesenfaktor in dem Business. Wie verdienst du dein Geld? Weil ich habe da noch keinen Cent überwiesen. Von mir kann es nicht kommen.
Ich bin wohltätig. Nein, Spaß.
Ehrenamtlich.
Genau. Wir machen das zum wohltätigen Zweck. Nein, natürlich nicht. Also, wie verdient ein Berater sein Geld? Das schwirren ja, glaube ich, die wildesten Gerüchte. Durch die Menschheit, durch die Medien, wie auch immer, dass wie viel Geld die Berater verdienen und dass es eigentlich viel zu viel ist und jetzt auch mit der FIFA-Reform es ja auch so eine Deckelung geben soll. Also am Ende ist es eine relativ einfache Formel. Normalerweise rechnen wir immer mit dem aufnehmenden Verein ab, also ein aufnehmender Verein. Oder die Vereine, die an uns rantreten, an die wir rantreten, die den Spieler dann aufnehmen. Von dem kassieren wir, und den stellen wir eine Rechnung in Höhe von einem Monatsgehalt normalerweise. Es kann natürlich mal variieren, wenn du je nach Liga, das ist mal 10% vom Jahresbrutto-Grundgehalt, oder wenn es jetzt wirklich mal, Hade, du kennst das, im Bereich Stürmer, ist es dann schon ein bisschen variabler. Also da kann man dann, das ist, nein, also generell, ich glaube, bei Stürmern, wir sprechen ja über viel. Ich glaube, Tino ist wirklich in viele Sachen auch involviert, obwohl er kein Mitarbeiter der Agentur ist, aber gefühlt eigentlich schon.
Ich bin Pressesprecher kennst du ja mal ein paar noch.
Ja, so in der, so in der Richtung, ja. Nein,
nein, ich will was Ehrliches machen.
wo ich nicht rechtfertigen muss, ne?
Genau.
Aber so habe ich auch angefangen, Tino. nein, also das variiert dann natürlich und wenn du natürlich Jungs transferierst zu dem Verein, kannst du dir natürlich noch Klauseln in die Verträge mit reinschreiben lassen, ob es eine Weitervermittlungsklausel ist, ob es dann vielleicht auch Prämien sind, wenn der, gerade bei Stürmern, wenn er halt 10, 20, 30 Buden macht im Jahr, dann kannst du dir auch nochmal Klauseln reinschreiben lassen, aber das ist heutzutage nicht mehr ganz so gang und gäbe. Also es gibt ein paar Sportdirektoren, die machen es noch, aber da musst du schon echt gut sein mit denen. Also es ist dann eher schon, sagen wir mal, die Monatsgehaltsgeschichte pro Vertragsjahr oder 10%. Das ist so die Faustformel, würde ich mal sagen.
Ich bin natürlich immer gut für einen Überraschungsmoment in jeder Folge, auf den ich den Nutzen nicht vorbereiten will. Und Basti, da muss ich ein bisschen zurück in deine Vergangenheit. Du warst natürlich selbst auch Fußballer, Mona Tormann, lustigerweise. Und die wahrscheinlich spannendste Station war bei Augsburg, beim FC Augsburg.
Ja.
Und Nucci, jetzt halt die fest.
Let's go.
Was der von Basti der Trainer war, bei Augsburg 2?
Augsburg 2? Jos Luhuke.
Fast. Thomas Tuchel.
Wirklich?
Ja.
Und weißt du, wer in derselben Mannschaft der Mitspieler war?
Nein.
Julian Nagelsmann.
Ja.
Jetzt haben wir alle zusammen.
wenn man es heute sieht, sehr, sehr lustige Konstellation. Thomas Tuchel hatte mich damals zum FC Augsburg zurückgeholt. Ich war davor schon mal beim FC Augsburg.
Ja, und Tuchel war damals, hast du schon gewusst, es wird ein Großer, oder wie war das?
Also tatsächlich, ich habe mir gar nicht gehandelt. Also ich war damals ich kannte den überhaupt nicht, wusste, den haben die geholt. Es kam so, ich hatte eine Historie beim FC Augsburg ja ein bisschen und die U23 hat einen Keeper gesucht und ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen und gesagt, ja, aber wir haben einen neuen Trainer, der kennt dich ja nicht, ne? Du musst auf jeden Fall vorbeikommen eine Woche. Ja, okay, komm, machst du, gehst hin. Muss ich sagen, war so die ersten Einheiten ein ziemlich lustiger Zeitgenosse. Dachte ich mir, okay, spannend. Inhalte waren, muss man ehrlicherweise sagen, Inhalte waren fachlich super. Ne? Also der hatte damals schon gefühlt den ganzen Tag von Pep Guardiola gesprochen. Also es war so ein riesen Vorbild, nenne ich es mal. Also wir hatten auch in den Trainingseinheiten dann, als er mich zum FC Augsburg festgeholt hatte, wir hatten gefühlt jede Einheit, zwei, drei Tiki-Taka-Übungen vom FC Barcelona mit dabei. Das hat ihn wirklich imponiert. Also war natürlich schwierig umzusetzen im FC Augsburg U23 teilweise. Aber ja, was damals schon, wenn man es heute sieht, was sich damals schon gezeigt hat, inhaltlich ein guter Trainer, menschlich schwierig. Er hatte eine Ansprache, die teilweise auch damals, er kam damals von VfB Stuttgart aus der U19, glaube ich. Ja, ist, glaube ich, mit der U19 deutscher Meister geworden und ist zu uns gekommen mit der ganz klaren Aufgabe, einen Aufstieg zu schaffen. Und das, ja, lief halt gar nicht. Das mal so zu sagen. Also wir hatten, glaube ich, nach den ersten 6 Spieltagen 2 Siege oder einen Sieg sogar nur. Und aber nochmal, muss ich nochmal zurückkommen an den ersten Spieltag. Hat ein paar lustige Sachen gebracht, die dich erstmal als Spieler so ein bisschen gecatcht haben. Das war schon gut. Also er hat ein paar Sachen gebracht, die jetzt überhaupt nicht typisch waren für Trainer der damaligen Zeit. Also das Erste, was der gemacht hat, erstes Training, gesagt, hier, Mannschaftskapitän, du gehst jetzt zum Media, du fährst jetzt zum Mediamarkt. Hier, ich gebe erstmal 200 Euro, du bist jetzt mal ein Ghetto-Blaster. Da hat er erstmal uns einen riesen Blaster in die Kabine gestellt. Und wir wussten gar nicht, was will der jetzt damit? Sollen wir ein bisschen Musik spielen? Also, okay. Erstes Spiel, bringt er das Ding rein, diesen Ghetto-Blaster. Und immer 2 Minuten vor Anpfiff, das war ein Ritual, lief dann Stronger von Kanye West. Der hat immer diesen Song gespielt, um uns heiß zu machen. Das war, fand ich sehr, sehr geil. Also das war eine coole Sache. Und eine völlig untypische Sache. Also keiner von uns, und wir haben uns am Anfang angeschaut, was ist mit dem los? Ja. Tatsächlich vor dem ersten Spiel, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, wir saßen in der Kabine beim FC Augsburg, U23, damals eine ziemlich runtergekommene Kabine noch, im Nachwuchsleistungszentrum. Auf einmal, weiß ich, wie man in Österreich sagt, so Stamperbecher, so kurze.
Stamper, ja, ja.
Ah, Stamperl auch, ne? Teilt ja Stamperbecher aus. Und dachten, was macht denn der jetzt? Und auf einmal kommt der Co-Trainer rein mit einer Flasche Sekt, macht die Flasche Sekt aus und schenkt erstmal jeden ein. Und sagt, Jungs, jetzt trinken wir erstmal kurz hier das Stamperl aus, damit ihr ein bisschen lockerer werdet. Heute erster Spieltag, ne? Sind alle ein bisschen angespannt. Trinken wir es mal vorher. Das war erster Spieltag Thomas Tuchel. Also sagen, das war eigentlich sympathisch. Aber das ließ dann auch im Laufe der Saison nach, muss man sagen. Also ist dann
Er ist immer schärfer geworden,
muss man sagen. Also nachdem auch der Erfolg schon ein bisschen ausgeblieben ist und viele Sachen dann nicht so gelaufen sind, glaube ich, wie er sich das vorgestellt hatte. Und zu Juli kann ich nur sagen, dass er zu dem, wie er sich heute präsentiert, also er wirkt sehr authentisch. Zu dem, wie er auch damals schon war, ist ein sehr analytischer Typ. Das war er damals aber auch schon. Und seine Art von Humor hat sich auch absolut nicht verändert. Also ich musste teilweise immer noch schmunzeln, wenn ich die PKs aktuell sehe, weil es mich ein bisschen an die Busfahrten damals erinnert. Aber nee, also zu Juli kann ich gar nichts Negatives sagen, weil es wirklich einfach ein rundum sympathischer Typ war, kam damals, glaube ich, von 1860 München zu uns und war dann auch der Kapitän, hat dann leider eine schwere Knieverletzung zugezogen und wurde damals umfunktioniert vom Kapitän zum Videoanalysten, könnte man sagen. Also Thomas Tuchel hat ihn dann irgendwann eine Videokamera in die Hand gedrückt und hat gesagt, naja, spielen kannst du nicht, dann fährst du jetzt zu den Gegnern und nimmst die Spiele auf, analysierst die Spiele und bereitest uns quasi auf den nächsten Gegner vor. Und ich glaube, das waren so seine ersten Steps ins ja, noch mehr analytische, vielleicht auch in die Trainerrichtung. Und ja, was heute draus geworden ist, sehen wir ja, oder wissen wir alle, mittlerweile der Nationaltrainer der deutschen Nationalmannschaft. Und hat es ja beim letzten Turnier auch sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, da wird auch noch der ein oder andere Titel folgen in Zukunft, aber ich werde es auf jeden Fall gespannt verfolgen und schön auf jeden Fall heute zu sehen, wie trotzdem alle irgendwie ihren eigenen Weg gegangen sind, ihren eigenen Weg gefunden haben. Und ja, mehr kann ich gar nicht sagen dazu.
Ja, liebe Grüße an Thomas und an Juli.
Gleichfalls.
Ich glaube, mit der Geschichte können wir schlafen gehen, oder? Nutsche.
Auf alle Fälle. Oh, supere Folge. Viel zum Plaudern gehabt.
Mir wäre wichtig für die Zukunft, dass wir wieder ein bisschen zurückkehren zu den Nachmittagsaufnahmen, Nutsche.
Also ich fühle mich am Abend richtig geil. Super, 23 Uhr, perfekt. Die Frau schläft, der Kleine schläft, ich kann tun und lassen, was ich will. Wenn wir jetzt nur eine Stunde geredet hätten, hätten wir nur eine Stunde geredet.
Nein, aber ich habe um 10 Uhr Therapie.
10 Uhr erst Therapie? Ja, dann kannst du bis um 8:30 schlafen.
Ja, und ich muss um 9 aufs Radl morgen.
Wenn du um 12 Uhr schlafen gehst, du wachst um 8 Uhr auf, hast 8 Stunden schlafen, was willst du mehr?
Wann gehst du eigentlich immer schlafen, Nutschi?
Also wenn ich am 6 Stunden Schlaf ist super. Also bei mir ist auch dem geschuldet wegen am Kleinen, aber ich kann ja nicht zum Beispiel jetzt 11 Uhr, weiß nicht, schaffe ich nicht, vor 12 Uhr zum Schlafen, das geht überhaupt nicht. Der Kleine wacht meistens um 6 Uhr auf, ja, da gibt es dann eh keinen Schlaf mehr. Aber ja, so average 6 Stunden. Kann einmal sein, ein bisschen mehr, aber...
Also ich schaue immer, dass ich die 8,5 Stunden schaffe. Das ist für mich, da bin ich super ausgeschlafen mit 8,5 Stunden. Aber, und jetzt dann eine riesen Take-Home-Message für alle ZuhörerInnen. Und das könnt ihr mir alle glauben. Der 6-Stunden-Schlaf ist ein sehr, sehr guter Schlaf. Also bevor man 7 Stunden schläft, lieber 6 Stunden. Der 6-Stünder ist ein sehr guter Schlaf.
6 Stunden, gell? Geil.
Also,
ich bin so richtig geil drin.
Natürlich, 8,5 ist top für mich. Aber wenn, warum auch immer, das nicht sich ausgeht, ist der 6-Stünder ein sehr guter Schlaf. Bitte jeder gerne ausprobieren.
Ist das jetzt noch eigentlich drinnen in unserem Podcast oder nicht mehr?
Das ist drin, Nutsche.
Ich denke, das ist noch drin auf jeden Fall, ja.
So. Das ist drin. Was ich noch gerne abschließend sagen möchte, wir würden uns sehr freuen, Nutsche, ich spreche in deinem Namen, oder?
Natürlich.
Wenn wir Kommentare bekommen, wenn wir auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung, oder Nutsche, die nehmen wir gern mit.
Da zahlen wir sogar dafür.
Das habe ich jetzt Ihnen gesagt. Das möchte ich jetzt nicht behaupten. Der Nutsche hat gesagt, er zahlt dafür. Ich würde sagen, Nutsche, aber das könnte man schon machen. Wenn wir auf Spotify ja 100 Bewertungen erreichen, 5-Sterne-Bewertungen,
ja,
dann gibt es ein Gewinnspiel von deiner Seite.
Ja, gibt es ein Gewinnspiel, ja.
Oder? Können wir das so machen?
Können wir machen.
Ein angeschwitztes Trikot von dir vielleicht?
Ein angeschwitztes, handsigniertes mit Widmung für die jeweilige Person, unterschrieben von mir mit einer kleinen Autogrammkarte dazu.
Sehr gut. Und ich bock noch einen signierten Daumenhand dazu mit Autogrammkarte.
Ja, passt. Genau. Also da haben wir alles dann dabei.
Sehr gut.
100. Was ist nochmal? 100 Bewertungen?
105 Sterne Bewertungen auf Spotify.
Natürlich.
Also, in diesem Sinne, Basti, vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen.
Danke euch für das interessante Gespräch.
Liebe Grüße über den Walserberg.
Und oder nach Muck.
Nach Muck.
Die internationalen Zuhörer.
Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder persönlich, Tino.
Ja, wir sehen uns sicher bald wieder.
Danke nochmal, Basti, für die Zeit, gell?
Sehr, sehr gern, danke auch.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Macht es gut. Gute Nacht.